Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Zeugnis der frühen Nachkriegszeit, das ist das Generalshotel in Berlin. Morgen soll mit dem Abriss begonnen werden, gegen den immer mehr Protest laut wird. Warum das Haus so bedeutend ist, darüber spreche ich gleich mit dem Denkmalpfleger Ayan Arelmas. Außerdem schauen wir uns an, was die britische Künstlerin Mariana Simnet bei ihrem Berliner Bühnendebüt an den Gorgonen interessiert hat. Wir stellen Ihnen zwei eigenwillige Filme vor, die in dieser Woche in die Kinos kommen, und wir durften schon einen Blick werfen auf die Edvard-Munk-Ausstellung in der berlinischen Galerie Zauber des Nordens. Es ist ein architektonisches Prachtstück, das spätklassizistische Generalshotel in Berlin, zwischen 1947 und 50 nach einem Entwurf von Georg Hell gebaut. Zunächst für die sowjetische Militäradministration, später empfing hier die DDR-Regierung Staatsgäste. Morgen soll mit dem Abriss des Gebäudes begonnen werden. Es soll damit Raum geschaffen werden für den Ausbau des Regierungsflughafens. Dagegen haben sich prominente Stimmen erhoben aus der Politik, aber auch Fachleute wie Ayhan Arelmas. Er ist Vorstandsmitglied des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS und Vizepräsident der Berliner Architektenkammer. Hallo, guten Abend, Herr Arelmas. Morgen soll ja mit dem Abriss begonnen werden, Herr Arelmas. Halten Sie das für realistisch, dass das überhaupt noch aufgehalten werden kann?
Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber die Hoffnung habe ich nicht aufgegeben. Es spricht wahnsinnig viel dafür, dass das der falsche Schritt wäre. Es gibt ein ganz breites Bündnis quer über alle politischen Parteien und quer über viele Kultur-, Architektur- und Denkmalpflegeeinrichtungen. Insofern hoffe ich, dass es nicht ganz verloren ist.
Wer müsste denn da jetzt eingreifen, um das noch zu stoppen?
Ja, wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass es ganz schwer ist, da Gesprächspartner zu finden, um über dieses Thema einfach zu debattieren. Und ich glaube, dass es nur noch durch einen politischen Eingriff lösbar wäre, sprich eines der verantwortlichen Ministerien, das Bundesfinanzministerium an erster Stelle. Und zielführend wäre es natürlich, wenn der Bundeskanzler sich direkt hier selbst einbringen könnte, den wir ja im Übrigen auch schon seitens ICOMOS auch angeschrieben haben.
Aber da hat man ja gestern, nachdem im Brandenburger Landtag alle 6 Fraktionen an den Bund appelliert hatten, die Entscheidung zu überdenken, hat Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher, ja Folgendes gesagt und nochmal die Pläne für den Abriss bekräftigt.
Mir sind keine anderslautenden Pläne bekannt. Meines Wissens sind für den Denkmalschutz in Brandenburg das Land Brandenburg zuständig. Insofern sind das die Themen, die dort behandelt werden würden. Meines Wissens gibt es auch einen gültigen Planfeststellungsbeschluss, der seit einigen Jahren besteht, der auch in Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg entstanden ist. Und insoweit kann ich Ihnen dazu nichts weiter von dieser Stelle aus mitteilen.
Das klingt jetzt nicht so vielversprechend, oder? Was Herr Hebestreit da sagt, dass sich da nochmal das Ruder rumreißen lässt.
Also vielversprechend klingt es natürlich nicht, aber es ähnelt halt den Aussagen, die wir in den vergangenen Wochen des Öfteren gehört haben. Natürlich ist das Landesdenkmalamt Brandenburg eingebunden gewesen und das Landesdenkmalamt hat ja beispielsweise, nur um das aufzugreifen, das Gebäude 1995 zu Recht unter Denkmalschutz gestellt und ist auch in dem Abwägungsverfahren, wie das bei Planfeststellungsverfahren auch üblich ist, ein Veto eingelegt. Also es hat das ja nicht sozusagen hingenommen. Insofern ist das alles richtig. Aber was deutlich wird, ist, dass es letzten Endes wieder in den Zuständigkeiten hin und her geschoben wird. Und dieses Verhalten haben wir schon öfters jetzt auch feststellen müssen. Und wir würden halt gerne, und das ist ja auch die Forderung, einfach nochmal darüber reden, eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner bekommen, das einer fachlichen Debatte zuführen. Und mein Gott, wenn man das klar und plausibel darlegen kann, dann ist ja auch wenigstens wäre ein großer Schritt getan. Das ist aber bisher noch nicht passiert.
Was sagen Sie, warum ist eigentlich dieses Gebäude so unbedingt erhaltenswert? Warum muss das stehen bleiben?
Das Gebäude hat ja mehrere wirklich sehr besondere Merkmale. Es ist eines der ersten Repräsentationsbauten überhaupt im kriegszerstörten Berlin. 1947, man muss sich das vorstellen, lag ja die ganze Stadt noch im Trümmern und die sowjetische Militäradministration hatte nichts Besseres zu tun, als ein Prachtgebäude in Schönefeld im heutigen Brandenburg zu planen und zu bauen. Und das war natürlich eine Machtdemonstration, die mit der Teilung, mit der anschließenden Teilung Berlins und mit der Teilung auch des Landes und mit der Teilung Europas zu tun hat. Und das ist also ein ganz, ganz besonderes Merkmal, einen hohen zeitgeschichtlichen Wert. Hinzu kommt noch dazu, das könnte man natürlich weiter ausführen, es ist ein Gebäude, was wie in einer Zeitkapsel vollständig erhalten ist. Also es ist ganz selten, ich bin auch ja beruflich in der Denkmalpflege seit vielen Jahrzehnten tätig. Wir sind eigentlich immer bemüht, Denkmäler vor dem Verfall zu retten. Das befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Und sowohl innen als auch außen, auch von Fritz Kühn, die ganzen Metallbauarbeiten sind noch erhalten. Und insofern ist das ein ganz besonderes Gebäude.
Und das ist ja auch was, was dann offenbar nicht nur Berlin bewegt, oder? Was kriegen Sie da auch aus dem Ausland von Kollegen mit, wie man da auf diese Debatte hier schaut?
Wir seitens ICOMOS sind ja der Auffassung, dass es also neben einer innerdeutschen oder auch neben einer brandenburgisch-berlinerischen Dimension auch eine internationale hat, weil es eben ganz viel mit der Teilung Europas zu tun hat, mit der Teilung der Stadt zu tun hat. Es ist ein Zeugnis des Eisernen Vorhangs. Sie wissen sicherlich auch, es ist auch besucht worden von zahlreichen prominenten Personen aus dieser Zeit, von Fidel Castro bis Che Guevara. Alles auch Personen, die in der Zeitgeschichte, wie wir wissen, eine große Rolle gespielt haben. Und darum geht es ja in der Denkmalpflege. In diesem Haus kann man wahnsinnig viel Zeitgeschichte vermitteln, weit über die Bundesrepublik hinaus. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man es erhält. Und gestatten Sie mir vielleicht noch diesen einen Ausflug. Denkmalpflege ist auch nicht dafür da, Wohlfühlorte zu erhalten. Es ist ein Ort, der wirklich zum Nachdenken anregen soll, unsere Geschichte, unsere Brüche den nachfolgenden Generationen vermitteln soll. Und das kann man an diesen Bauwerken ganz hervorragender Weise. Und deswegen wollen wir einfach auch nicht, dass sowas leichtfertig abgerissen wird.
Aber hätte man da nicht schon mal früher irgendwie quasi die Hand heben können? Denn jetzt gibt es eine Petition, es gibt irgendwie viel Widerspruch, aber eigentlich wurde dieser Abriss schon 2011 genehmigt. Hat man da auch ein bisschen verpasst, sich gleich mal zu Wort zu melden?
Ich meine, ja, es ist ein langer Zeitraum vergangen, weil auch Planungsprozesse dieser Art wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. 2011 ist die Abrissgenehmigung, wenn Sie so wollen, getroffen worden. Jetzt redet man davon, dass man 2034 diesen Bereich dann in die Nutzung überführen will. Das sind alleine schon über 20 Jahre. Und wir sind ja eine Gesellschaft, in der sich wahnsinnig viel verändert. Und das ist auch normal. Bestimmte Sachen werden zu bestimmten Zeitpunkten einfach neu justiert, neu bewertet. Es ist eine viel differenziertere Haltung auch entstanden, auch in der nachfolgenden Generation zu bestimmten Themen, aber auch zu bestimmten Gebäuden. Heute würde niemand auf die Idee kommen, die Berliner Mauer flächendeckend abzureißen. Heute versuchen wir mühsam einige Elemente wieder durch Installation wieder aufzubauen. Und es mag sein, dass in dieser Zeit das Thema vielleicht nicht in der gebotenen Intensität begleitet wurde, aber jetzt ist es eben soweit. Und sicherlich, wenn es 2011 abgerissen worden wäre, dann würden wir heute vielleicht darüber nachtrauern, wie über einige andere Gebäude auch, aber es ist eben nicht abgerissen worden. Und deswegen meinen wir, es ist völlig legitim, doch mal kurz innezuhalten, das sacken zu lassen, wenigstens noch mal darüber zu sprechen, bevor jetzt die Bagger ihre Arbeit tun.
Ayran Ayrılmaz, Vorstandsmitglied des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS e.V. und Vizepräsident der Berliner Architektenkammer. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Ayrılmaz.
Gerne.
Und auch morgen früh wird uns das Thema hier im Programm beschäftigen. Christoph Richter aus unserem Hauptstadtstudio bringt Sie dann auf den aktuellen Stand. Als bildende Künstlerin ist Mariana Simnet bereits eine Berühmtheit, aber auf deutschen Bühnen, da war sie bisher noch kaum zu sehen. Die britische Künstlerin, die in Berlin lebt, setzt sich in ihren Performances physisch heftigen Erfahrungen aus und thematisiert sowas wie das Unbehagen am eigenen Körper. Heute Abend war sie zu Gast am Berliner Theater Hebbel am Ufer im Rahmen der Berlin Art Week. Gorgon heißt die Performance und es geht wohl darum, den altgriechischen Mythos der Gorgonen sozusagen in die Gegenwart zu übersetzen. Tobi Müller war für uns dabei. Haben Sie denn irgendwie rausgekriegt, was Mariana Simnet an diesem Mythos der Gorgonen, der ja aus ganz vielen verschiedenen Geschichten besteht, was sie daran eigentlich interessiert? Hat sich das vermittelt?
Man merkt immer auf der Bühne, wenn bildende KünstlerInnen am Werk sind, dass es wahnsinnig überdeterminiert ist, dass sehr viele verschiedene Stränge quasi bedeuten, nicht so langsam erzählen wie im Theater oft. Und so ist es auch mit dem Gorgonenmythos. Was uns vielleicht zuerst in den Sinn kommt, ist der versteinernde Blick der Medusa, ne? Nachdem ihr der Kopf abgeschlagen wurde von Perseus mit der Hilfe von Athene. Das ist aber genau nicht das, was Mariana Simnet interessiert, sondern es ist eher der Klang. Es ist das Wehklagen ihrer Schwester, die sie betrauern. Und dieser Klang ist sehr mächtig, quasi eine Waffe, wenn man so möchte. Und der Mythos geht dann dahin zurück, dass Athene, die Perseus geholfen hat, diesen Klang imitieren möchte. Wie eine Mimikrie dieses Klangs. Sie möchte die Macht dieses Klangs besitzen und erfindet dann die erste Flöte aus Knochen. Es ist ein quasi gutturaler, gurgelnder Klang und die Flöte mit dem Atem, das kann man ja auch herstellen mit dem Mundstück, mit einer Querflöte. Es gibt 4 FlötistInnen tatsächlich an diesem Abend, wie das auch immer wieder tun. Das ist es eigentlich. Und das ist die zentrale Figur des Abends überhaupt, die Mimikrie, die Nachahmung. Da kommt der Mythos der Griechen quasi auch mit KI, mit künstlicher Intelligenz quasi ins Spiel, weil das ist genau das, was KI oder eben Machine Learning im Grunde macht. Menschen und Dinge und Resultate und Bücher und Schriften und Stimmen nachahmen bis zur Perfektion, bis man nicht mehr genau weiß, was ist eigentlich künstlich und menschlich. Es sind quasi Gestaltwechsler und das ist das, was Athene mit der Flöte macht. Das ist das, was KI macht. Und da hören wir mal rein, ganz am Anfang, wie sich das anhört.
Not am I? An ant pretending to be a spider. Or a spider pretending to be an ant.
Also bin ich eine Ameise, die vorgibt, eine Spinne zu sein, oder bin ich eine Spinne, die vorgibt, eine Ameise zu sein? Da sehen wir dann sehr rechenintensive Projektionen, wo diese Shapeshifter, es ist eine englische Produktion tatsächlich, diese Gestaltwandler, Gestaltwechsler ständig hin und her gehen. Die sind trainiert mit Videos von Mariana Simnet selber, man erkennt sie allerdings kaum, und das wird dann ständig geschiftet. Und das ist eine KI, die sehr lange trainiert wurde, diese Gestalten dann quasi ständig zu wechseln. Das ist quasi das Leitmotiv dieses Abends, wo KI und die Nachahmung des schrecklichen Klanges, des Wehklages der Gorgonen zusammenkommt.
Und kommt das denn auch irgendwie in unserer Zeit an, oder was macht sie mit diesem ganzen mythischen Material, mit dieser Geschichte?
Ja, sie erfindet eine Figur, die heißt Greta, da werden wir später vielleicht noch drüber sprechen. Das ist eigentlich Athene, die so einen Bullshit-Job hat und Donuts verkauft irgendwo in einem Bahnhof des Nachts, und die träumt sich dann so in eine kapitalistische Führerfigur hinein, die lustigerweise aussieht wie eine Barbie mit langem blondem Haar und einem pinken Dress. Man könnte da auch eine Kritik in KI sagen, weil genau das wird da ständig reproduziert von vielen KIs, nämlich stereotype formende Weiblichkeit eigentlich. Und die verkauft dann Waffen, AK-74, die auch pink aussehen wie die Barbie, und geht dann auf die Suche nach diesem Gorgonenklang. Das ist eigentlich so der Plot, und wird da ständig umschwirrt von diesen FlötistInnen, die dann auch immer andere Kopfschmücke tragen. Sehr schöne Kostüme werden da dargeboten, so eine Choreografie von Musikern, die sonst ja ganz starr da stehen. Das ist eine Mitarbeiterin von Björk, der isländischen Sängerin, die dafür gesorgt hat, und immer wieder diese Gorgon Videos, die kein Geschlecht hat. Das heißt nicht The Gorgon oder He oder Her, es heißt tatsächlich nur Gorgon. Und da schickt sie dann noch jemand anders. Das wird gespielt, also Greta von Chess Assoli, das ist eine Schauspielerin und auch ein Mezzosopran, die so ein bisschen manchmal wie Opa etwas dazwischen singt, aber auch manchmal etwas spricht, von KI verfremdet, schickt sie den Hans, heißt er. Und das ist eine sehr junge Sopranistin, in den Wald The Gorgon zu verführen, um diesen Klang zu besitzen. Und dann fängt das Verderben natürlich an. Das ist so quasi der Vektor der ganzen Geschichte, der natürlich da enden muss, dass diese Grenzen verfließen. Also Greta oder Athene ist dann quasi nicht der Feind, die Feindin der Gorgon, sondern vereint sich mit dir. Ne? Da geht es quasi um die Interspezies, also dass sich die verschiedenen Gattungen miteinander verschmelzen und eigentlich eher ein Zeitalter der Nähe anbrechen soll. und nicht eins der Gegensätze. Das ist so der utopische Vektor dieses Abends.
Und bei Hans und Greta, da denke ich natürlich sofort, und wer hätte da nicht dran gedacht an Hänsel und Gretel? Also hat das Ganze auch irgendwie was Märchenhaftes?
Ja, das Utopische ist natürlich definitiv märchenhaft und es ist auch dunkel, weil das natürlich, wie soll man sagen, die Subjektkonstitution eines jeden ja auch zerstört. Wenn alles nachahmbar ist, kann man sich ja auch nicht mehr als Individuum begreifen, sozusagen. Der Grimm-Vektor oder die Überlagerung von Grimm bleibt für mich so ein bisschen undurchsichtig. Also dieser Hans knuspert auch mal an diesem Häuschen, so ist es tatsächlich. Geht in den Wald, aber wird da natürlich eben quasi eher verführt, als er was anderes verführt. Also Greta und Hans führt so manchmal vielleicht ein bisschen weg, aber es ist immer wieder sehr schön zu sehen, wie dann der junge Sopran Maria Portela larisch da eine ganz andere Farbe reinbringt. Also der Abend handelt nicht nur vom Klang, von der Macht des Klangs, er führt ihn natürlich auch immer wieder vor, mit diesen Flöten, die immer da sind, zu viert, mit den hohen Stimmen und mit dem Mezzosopran der Schauspielerin und den ganzen künstlichen Stimmen, die dann manchmal tatsächlich so ein bisschen ineinander übergehen.
Also gelungen, dieser Gang auf die Bühne?
Konzeptionell auf jeden Fall. Was ich jetzt hier erzähle, hat auch damit zu tun, dass ich 2 Monate vor der Produktion mit Mariana Simnet gesprochen habe und das schon ein bisschen mehr durchdrungen habe. Ich glaube, wenn man es davor sitzt, schneidet man das nicht alles mit, dann genießt man das eher installativ. Es ist auch oft so, dass manche Übergänge dann einfach zu lang sind, die Umbauten, wo kein Libretto da ist und man dann so merkt, ja, hier hätte jetzt doch eine klassische Bühnendramaturgie durchaus gut getan, um daraus irgendwie was Kompakteres zu schaffen. Aber was die Videos können mit dieser KI, wie sie trainiert sind und wie da einfach eine ganz eigene Sprache entsteht im Theater, das ist schon außergewöhnlich und sieht man jetzt so im gängigen Theater, was sonst vielleicht ein bisschen geformter wäre, dann eben doch selten.
Tobi Müller über Gorgon, eine Performance der britischen Künstlerin Mariana Simnet, zu sehen am Berliner Theater Hebbel am Ufer bis Sonntag, jeden Abend ab 20 Uhr. Der Herbst kündigt sich schon ein bisschen an und damit die Zeit, in der es besonders schön ist, finde ich, ins Kino zu gehen. Noch dazu, wenn ein Großmeister des Autorenkinos wie der finnische Regisseur Aki Kaurismäki seinen Film Fallen Leaves, also gefallene Blätter, nennt. Herbstlicher geht's ja kaum. Bei den Filmfestspielen im vergangenen Mai wurde er dafür gefeiert und bekam den Preis der Jury. Und ich bin gespannt, ob unsere Kritikerin Anke Lewicke auch so begeistert ist. Hat er denn mit diesem Film, wie es da geheißen hat, das Kino tatsächlich nochmal neu erfunden?
Ja, das kann man schon sagen. Also man kann den Film als Fortsetzung seiner proletarischen Trilogie aus den 1990er Jahren sehen. Wieder geht es um die sogenannten einfachen Menschen, vermeintliche Loser, prekär Lebende. Und wieder macht er sie zu großen Kinoheldinnen und Helden. Also es geht um Ansa und Holopa. Sie arbeitet in einem Supermarkt, er als Schweiß in einer Fabrik, also beide arbeiten noch analog in unserer digitalen Welt. Sie wohnt in einer kleinen Einzimmerwohnung, er in einem Schlafsaal in einem Obdachlosenheim. Und die beiden lernen sich kennen bei einem Karaoke-Abend, wo finnische Tangos gesungen werden und Schubert-Lieder. Und dann verabreden sie sich zum Kino und sie sehen von Jim Jarmusch den Film Tote sterben nicht mehr.
Die Polizei hatte überhaupt keine Chance gegen die Zombies. Die waren ganz klar in der Überzahl.
Hat dir der Film gefallen?
Sehr. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelacht.
Sehen wir uns denn wieder?
Möchtest du das?
Ja, sehr gerne.
Ich gebe dir meine Nummer.
Ja, den Namen sagt sie ihm noch nicht und die Nummer schreibt sie auf einem Zettelchen, tut diesen Zettel dann in seine Tasche und wenn er das nächste Mal eine Zigarette raucht, fliegt der Zettel eben raus. Auch ein fallendes Blatt, auch darauf spielt eben dieser Film an. Ja, und man hofft einfach, dass die Wege der beiden sich wieder kreuzen. Sie gehen dann eben immer wieder zu dem Kino, abwechselnd stehen sie da und wie lange sie da stehen, das zeigen einfach die vielen Zigaretten, die um Hollapas Fuß dann ausgedrückt sind.
Das klingt wieder wie so ein typisches Kinomärchen von Aki Kaurismäki, aber offenbar schafft er das ja irgendwie immer, auch was über unsere Zeit und unsere Gegenwart zu erzählen. Wie kriegt er diese Gratwanderung eigentlich hin?
Ja, einfach indem er sich wirklich mal ganz kurz die Zeit nimmt, zu zeigen, wie die beiden arbeiten. Also beide verlieren ihre Jobs und sie wird dann so, ja, muss Gläser spülen und wie sie dann einfach 40 Gläser jongliert. Das ist einfach schon ein ganz wundervolles Bild. Also da weiß man, dass er diese Arbeit auch zu schätzen weiß. Und dann gibt er ihnen natürlich auch so die Rückendeckung des Kinos. Wenn sie da eben vor dem Kino warten, sieht man die tollen Plakate von den großen Melodramen. Er bettet sie so in schöne, warme Farben. Und wenn er so zum Karaoke-Abend geht, dann läuft so Rock'n'Roll-Musik. Er poliert sich seine schäbigen schwarzen Schuhe auf Hochglas, kämmt sich so die Haare zurück. Also er ist dann so richtig cool und es ist dann auch so schön, sie lädt ihn dann einmal zum Essen ein, sie muss erstmal einen zweiten Teller kaufen und das Geld reicht nur noch für ein Piccolöchen, aber wie sie das dann einschenkt, das hat einfach eine schöne große Würde.
Klingt großartig, genau das Richtige für den ersten herbstlichen Kinobesucher. Wir haben aber noch einen anderen Film parat, Orlando heißt er. Da dachte ich als erstes an diesen großartigen Film mit Tilda Swinton, wo ja der Roman von Virginia Woolf verfilmt worden war, der da abwechselnd mal als Mann, mal als Frau durch die Jahrhunderte. Aber das hier scheint jetzt was ganz anderes zu sein, denn der Film heißt Orlando, meine politische Biografie. Und gedreht hat das der Regisseur, Autor und Philosoph Paul B. Bresciani. Spielt da überhaupt der Roman von Virginia Woolf eine Rolle?
Ja, auf alle Fälle. Also der Regisseur ist ja ein bekannter Queer-Theoretiker. Er selbst lebt die binäre Geschlechterordnung ab. Und er wollte von seiner eigenen Verwandlung eigentlich erzählen. Und dann sagt er zu Beginn des Films, ja, aber die verfluchte Virginia Woolf hat eigentlich schon meine Geschichte erzählt. Und er schreibt ihr dann einen Brief und er stellt sozusagen den Roman nach, lässt aber ganz viele andere Trans-Menschen und nicht-binäre Menschen zu Wort kommen, die sich dann alle so vorstellen.
Ich bin Coriangelis Brown und danse Filme. Ich sarei l'Orlando de Virginia Woolf.
Sie sagen alle ihren Namen, sie spielen alle Orlando. Und das Schöne ist, diese Erzählungen, die sie dann haben, die sehr intim und ehrlich sind, werden dann zusammen so eine kollektive Orlando-Geschichte. Und dem Regisseur geht es eben darum zu zeigen, dass Transsein für ihn eigentlich bedeutet, sich permanent verwandeln zu können. Und das ist natürlich gar nicht so leicht. Dafür muss man häufig zum Psychiater gehen, die Hormone bekommen, sich das verschreiben lassen. Und genau das ist eben alles Thema in diesem Film. Und es ist dann auch sehr bewegend, wenn ein Transmensch dann mal von seinem weiblichen Penis erzählt.
Und wie setzt er das um? Also das ist ja sicher nicht ganz einfach, dafür auch irgendwie passende Bilder zu finden.
Also das ist sehr kunstvoll inszeniert, aber auch sehr spielerisch. Also die Orlando-Darsteller und Darstellerinnen und non-binäre Darsteller tragen eben immer so eine Halskrause. Und manchmal werden dann auch so Szenen nachgestellt aus Orlando. Zum Beispiel, wenn Orlando einen Menschen trifft, den er geschlechtlich überhaupt nicht einordnen kann. Es geht aber auch um die Utopie immer wieder. Es gibt da eine fiktive Gerichtsverhandlung, da geht es um einen planetarischen, nicht-binäre Staatsbürgerschaft. Ein Hund trägt auch mal eine Halskrause. Also das ist sehr offen und ehrlich. Und eine schöne Szene spielt in einem Wartezimmer bei einem Psychiater. Da schmeißt eben jemand eine Runde Hormone und dann verwandelt sich das Wartezimmer in eine große Disco und sie singen dann. Und ein Refrain ist zum Beispiel, ach, Lacan und Freud, was soll das alles? Lasst uns so sein, lasst uns jeden Tag neu leben, verwandeln.
Also zwei Empfehlungen von Anke Lewicke für diese Woche und einen Kinobesuch. Einer dieser Filme ist von Aki Kaurismäki, Maggie Fallen Leaves heißt er, und Orlando, meine politische Biografie von Paul B. Bresciado.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jädicke.
Bühnen in Berlin, Jena und Leipzig gehören zu den Gewinnern des Theaterpreises des Bundes. Der mit 200.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an das Ballhaus Naunienstraße in Berlin-Kreuzberg. Das gab Kulturstaatsministerin Roth bekannt. Mit jeweils 100.000 Euro dotierte Auszeichnung erhalten das Theaterhaus Jena, das Chamäleon Berlin und das Leipziger Loft. Mit dem Preis will die Bundesregierung kleine und mittlere Theater in Deutschland etwa für eine herausragende künstlerische Vielfalt würdigen. Roth bezeichnete die Preisträger als Vorreiter in der Theater- und Kulturlandschaft. An den prämierten Häusern sei inklusives, divers aufgestelltes und machtkritisches Arbeiten möglich. Insgesamt 81 Theater hatten sich für den Theaterpreis beworben. Die Verleihung soll am 11. Oktober in Berlin stattfinden. Die Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz führte umfangreiche Korrespondenzen mit Freunden und Verwandten, aber auch mit Sammlern und Museumskuratoren. Das Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin hat nun eine Schenkung von mehr als 30 Briefen und Briefkarten der Künstlerin an den einstigen Leiter der Kunsthalle Bielefeld, Heinrich Becker, erhalten. Eine Nachfahrin Beckers übergab die über viele Jahre geführte Korrespondenz an das Käthe-Kollwitz-Museum. Der Briefwechsel umfasst die Zeit von 1928 bis 1944. In diesen Jahren feierte Käthe Kollwitz ihre größten Erfolge, erlebte dann die Verfemung durch die Nationalsozialisten und ihre Evakuierung aus Berlin. Aus den schriftlichen Äußerungen von Kollwitz ist viel über ihr Werk zu erfahren, da Heinrich Becker offenbar konkrete Fragen zu bestimmten Arbeiten der Künstlerin stellte. Die Briefe des Museumsleiters an Kollwitz sind nicht erhalten. Aus dem Kölner Museum für ostasiatische Kunst haben Einbrecher Porzellan im Millionenwert gestohlen. Nach Polizeiangaben entwendeten Unbekannte in der vergangenen Nacht 9 Teile künstlerischen Porzellans aus Vitrinen. Zur genauen Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht. Das Kölner Museum beherbergt nach eigenen Angaben neben dem Museum für asiatische Kunst in Berlin die bedeutendste Sammlung von Kunst aus China, Korea und Japan in der Bundesrepublik. Das lange verschollene Zentralrelief der Kanzel im Dom zu Halberstadt ist an seinen ursprünglichen Ort zurückgekehrt. Das restaurierte Bildnis aus dem 16. Jahrhundert wurde wieder in den Kanzelkorb eingesetzt, wie die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mitteilte. Das Kunstwerk war demnach während des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen und 2004 überraschend auf der Kanzelhaube wiedergefunden worden. Das Relief von 1592 zeigt eine Darstellung Jesu Christi. Die Kanzel wurde ein Jahr nach Einführung der Reformation am Dom vom gemischt konfessionellen Halberstädter Domkapitel gestiftet.
Im amerikanischen Wahlkampf, der sich ja schon so ganz langsam warm läuft, spielen Medien aller Art natürlich eine entscheidende Rolle. Auch Fernsehsender wie CNN, der mal das erste 24-Stunden-Nachrichtenprogramm überhaupt war. Der Sender steckt seit längerem in der Krise und jetzt soll ein neuer Chef es richten, Mark Thompson, der mal Chef von New York Times und bei der BBC auch beschäftigt war. Er übernimmt und die Erwartungen an ihn könnten kaum größer sein. Wladimir Walzer ist unser USA-Korrespondent. Wer ist denn dieser neue Chef jetzt?
Also erstmal 66 Jahre alt ist er. Er ist ein Sir, seit dem Juni von King Charles dazu gemacht, ein Brite, der, Sie haben es schon gesagt, die BBC geführt hat als Generaldirektor von 2004 bis 2012 und hat geschafft, diesen legendären Tanker in die digitale Welt zu bringen, weg von den klassischen Ausspielwegen. Das war damals vor über 10 Jahren noch was Besonderes. Heute selbstverständlich natürlich, dass solche Medienunternehmen digital sind, aber damals war es noch was Besonderes, auch diesen Umbruch mit zu begleiten. Er hatte das Glück, ich sag mal, von den medienpolitischen Untiefen in Großbritannien noch nicht viel mitzubekommen. Das kam dann später erst mit den massiven Einsparungen und vielem anderen mehr. Und dann, und das ist das Entscheidende, glaube ich, für ihn hier in den USA, er war Vorstandschef bei der New York Times bis 2020 und hat diese Zeitung, diese große, legendäre Zeitung auch ins digitale Zeitalter gebracht und hat es wirklich geschafft, die Zahl der Abonnenten, der Digitalabonnenten von 1 Million, als er angefangen hat im Jahr 2012, auf 10 Millionen zu verzehnfachen durch eben eine Angebotserweiterung. Es gab eben dann plötzlich auch Audio, Video. Das war eine ganze Plattform geworden für alles, was im Leben interessant ist. Da geht es auch um Kochen, Spiele, Reisetipps, Produktbesprechungen. Also eine große mediale Plattform, nicht nur die große klassische politische Zeitung, sondern eben sehr viel mehr. Das hat gezündet und ihm war klar, dass man eben mit Werbung ja auf dem Zeitungsmarkt einfach nicht mehr weiterkommt, sondern es braucht Abonnenten, natürlich digitale Abonnenten. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, mit diesen Erfahrungen, die er da gemacht hat, bei der BBC und bei der New York Times, dürfte er der Richtige sein, auch für CNN.
Also ein Erfolgsmann und den braucht er ja auch, also zumindest gute Ideen. Was liegt denn da bei CNN eigentlich im Argen? Also was kommt auf ihn zu?
Also kommt einiges auf ihn zu. Also CNN, Sie haben es schon gesagt, das war der erste große globale 24-Stunden-sendende Nachrichtensender 1980 auf Sendung gegangen. Und Ehrlich gesagt, wenn man CNN sich heute anschaut, bis auf das Design und vielleicht ein bisschen ein paar technische Elemente, hat sich da nicht allzu viel geändert. Es ist immer noch ein reines 24-Stunden-Live-Nachrichtenprogramm über Kabelfernsehen, über Satellit, ist digital sehr schlecht aufgestellt. Es gibt ein paar Clips hier und da, aber ansonsten gibt es keine klare Digitalstrategie. Und da muss man natürlich hin, denn CNN verliert immer mehr auch an Abonnenten, an Kabelnutzern, an Satellitennutzern, gerade bei den Jüngeren. Die schauen kein 24-Stunden-Fernsehen mehr. Die wollen digital, die wollen on-demand. Und CNN hat viele Zuschauer in dieser Hinsicht verloren, hat Umsatzeinbrüche von etwa 100 Millionen Dollar jedes Jahr. Das ist natürlich für den Eigentümer Warner Brothers Discovery wirklich ein großes Problem. Also muss Mark Thompson versuchen, CNN in die digitale Zukunft zu bringen. Da gab es mal einen Versuch mit CNN Plus, das war gerade mal ein paar Wochen draußen, hat kaum funktioniert, hat kaum Abonnenten bekommen, weil man da eben was Außergewöhnliches machen wollte. Aber jetzt kommt CNN Max auf der Plattform Max mit tatsächlich auch Originalsendungen und vielem anderen mehr, sodass es da auf jeden Fall einen ersten Schritt in dieses Streaming geht, in die digitale Welt. Und das andere, das ist das Technische, die Verbreitung, mehr Zuschauer zu gewinnen. Das andere ist auch eine Frage des Journalismus. Auch der sollte sich ändern, wenn man sich CNN anschaut. Hat immer noch einen sehr starken linken Spin, den schon der Vorgänger von Thompson, Chris Licht, verändern wollte, korrigieren wollte, was ihm nicht gelungen ist. Das könnte jetzt die Aufgabe für Mark Thompson sein, da tatsächlich mehr Journalismus, mehr Distanz, mehr Unabhängigkeit reinzubringen. Und das ist wichtig, gerade jetzt, Sie haben es ja gesagt, also die USA ist im Vorwahlkampf, der richtige Wahlkampf beginnt dann auch schon im nächsten Jahr. Da ist CNN eigentlich Platzhirsch, muss vorne mitspielen. Und das ist jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren entscheidet sich, glaube ich, die Zukunft dieses klassischen Nachrichtensenders.
Jetzt ist ja die politische Situation in den USA, gelinde gesagt, ziemlich angespannt, die Gesellschaft gespalten. Wie zeigt sich denn oder wie steht die Medienlandschaft da, auch jetzt in dieser frühen Phase des Wahlkampfs?
Ja, also ich kann nur sagen, manchmal denke ich, wenn es die Kollegen des öffentlichen Rundfunks nicht gäbe, nämlich NPR, National Public Radio, dann hätte die Öffentlichkeit hier wirklich ein Problem. Dort ist in weiten Teilen unabhängiger, kritischer Journalismus zu hören und eine Distanz zu allen Seiten. Das ist übrigens auch bei der New York Times so und der Washington Post, obwohl da immer gerne das Gegenteil behauptet wird. Aber wenn man Richtung Video guckt, dann wird es einfach schwieriger. Die großen TV-Sender MSNBC, Fox und eben CNN haben alle einen Spin, eine Vorliebe für bestimmte politische Gruppierungen. Das hat allerdings wieder ein bisschen abgenommen, was diese Bias angeht. Bei Fox News zum Beispiel ist man da etwas gemäßigter geworden. Aber ansonsten im breiteren Raum, wenn man Social Media mit einbezieht oder eben so rechte Meinungsmaschinen wie Newsmax oder One America, ist es eher radikalisierter, eher stärker. Und die Politik hat in Washington offenbar diese mediale Polarisierung bereits verinnerlicht. Wenn man sich das Schauspiel um das Impeachment so anschaut, dass da im Kongress auch inszeniert wird, dann merkt man, dass auch viele, zum Beispiel Teile der Republikaner, da versuchen, an richtige Bilder zu kommen. Also, da gibt es einiges auch noch, was hier anders laufen könnte, anders laufen sollte. Und ich persönlich hoffe sehr darauf, dass CNN tatsächlich wieder zu gutem, klassischem, kritischem Journalismus zurückkehrt.
Wladimir Balzer aus Washington, vielen Dank für diese Informationen. Er hat die Erzählung vom Ich gemalt. Das schrieb der norwegische Schriftsteller Karl-Ove Knausgård über seinen weltberühmten Landsmann, den Maler Edvard Munch. Sicher ein Grund, warum seine Bilder bis heute so berühren und jede Ausstellung seiner Werke ein Publikumsmagnet ist. Im Jahr seines 160. Geburtstags, der im Dezember ansteht, sind gleich 2 große Munch-Ausstellungen geplant. Im November eröffnet das Potsdamer Museum Barberini Munch-Lebenslandschaften und schon ab morgen zeigt die Berlinische Galerie Zauber des Nordens und widmet sich Munchs Rolle für die Entwicklung der Moderne in Berlin. Simone Reber hat sich die Schau schon angesehen.
Klare Luft, funkelndes Wasser, rechts und links schroffe Berge. Ende des 19. Jahrhunderts war Berlin dem Zauber des Nordens erlegen. Kaiser Wilhelm II. Fuhr regelmäßig mit seiner Yacht Hohenzollern nach Norwegen, wo er die Ursprünge der germanischen Kultur vermutete. Norwegische Maler verkauften in Berlin erfolgreich ihre blinkenden Ansichten von den Reisen in die Fjorde. Und dann kam Munch.
Und zwar eingeladen hatte ihn sein Landsmann und Kollege Adelsten Normann, ein norwegischer Landschaftsmaler, der sich auf Fjordlandschaften auch spezialisiert hatte, der im Verein Berliner Künstler auch im Ausstellungskomitee war.
sagt Stefanie Heckmann, die Kuratorin der mitreißenden Ausstellung Edvard Munch, Zauber des Nordens in der Berlinischen Galerie. 1892 nimmt der Verein Berliner Künstler einstimmig den Vorschlag von Adelsdehn Norman an, Munchs Gemälde an die Spree zu holen. Zuvor hatte Norman 55 Werke bereits in Christiania, dem heutigen Oslo, gesehen.
Munch stellte aus im sogenannten Architektenhaus und die Wogen schlugen hoch. Also das hatte man nicht erwartet. Die Bilder waren so fremd und avantgardistisch, dass das Publikum davor stand und das sprengte wirklich alle Vorstellungen von einem romantischen Norden, die man sich gemacht hatte, und auch zugleich die Vorstellung von Kunst.
Statt glasklarem Wasser zeigt der Maler dunkle Seelenzustände. In dem Bild mit dem Titel Melancholie sitzt ein Mann zusammengesunken am Strand, den Kopf in die Hand gestützt, der Gesichtsausdruck leer. Das Bild ist roh gemalt, überall ist die raue Struktur der Leinwand zu sehen.
Und im Hintergrund, ganz fein mit Bleistift, sieht man ein Paar, so das angedeutet ist. Die Figur am Strand ist allein. Vielleicht ist es die Freundin oder die Gefährtin, die jetzt einen anderen Partner auch gefunden hat. Das lässt Munch ja alles offen.
Im Verein Berliner Künstler löst die Ausstellung Tumulte aus. 7 Tage nach ihrer Eröffnung wird sie geschlossen und abgebaut. Munch reagiert lakonisch und begrüßt die Affäre als Werbung für seine Kunst. Seine Gemälde zeigt er umgehend an anderer Stelle in den Räumen der Equitable-Versicherung in der Berliner Friedrichstraße. Die nächsten 3 Jahre lebt der Norweger überwiegend in Berlin und kommt auch später immer wieder zurück in die Stadt. Hier entsteht die Idee zu seinem zentralen Werk, dem Lebensfries, von dem jetzt eine Variante in der Berlinischen Galerie zu sehen ist.
Munch hat festgestellt, dass das Publikum mit seinen psychologisierenden Darstellungen überhaupt nicht klargekommen ist. Also die haben es nicht verstanden und hat dann überlegt, wenn ich die Bilder in einen Zusammenhang stelle, also wenn ich mehrere Bilder habe, die alle auch bestimmte Emotionen darstellen, dass sich dann die Bilder gegenseitig erklären.
Den Lebensfries zeigt Edvard Munch erstmals in der Berliner Sezessionsausstellung 1902. Er gehört zum Kreis einer internationalen Bohème, die sich regelmäßig in der Weinstube zum schwarzen Ferkel trifft und fasziniert ist von der neu aufkommenden Psychologie.
Viele Skandinavier waren dabei. Es war Gustav Türkes Weinhandlung und Probierstube und August Strindberg hatte dieser Kneipe den Namen zum schwarzen Ferkel gegeben, weil er einen Weinschlauch, der so als Signet über der Tür hing, für einen Ferkel gehalten hat.
In Norwegen dagegen, wo Munch seine Sommer verbringt, eskaliert die Affäre mit Tulla, seiner Geliebten, und endet in einem Schuss in den Mittelfinger. Der Schrei, das berühmteste Bild von Edvard Munch, entsteht wenig später und wird 1893 zum ersten Mal in Berlin gezeigt. In der aktuellen Ausstellung hallen in der Grafik Angst, Variationen des Gemütszustands nach, der sich im Schrei äußert. In Berlin entstehen auch die ersten Fotografien, Selbstporträts auf Reisekoffern mit einer Kodak Bullseye aufgenommen. Geld für Möbel hatte Munch zu dieser Zeit noch nicht. Erst als die nächste Künstlergeneration Aufsehen erregt, wächst das Verständnis für die Kunst von Edvard Munch.
Als in Berlin der Expressionismus aufkommt, da ist es dann wirklich so, dass auch Munch besser verstanden wird. Also Munch gilt ab da als Pionier der Moderne, als Pionier des Expressionismus und er wird dann auch fast schon wie so eine Klassikerposition rezipiert und da hat er es geschafft.
Die Ausstellung in der Berlinischen Galerie vermittelt die Intensität und Frische des Anfangs, Munchs Wagnis, sich selbst und den anderen in die Seele zu schauen. Und sie zeigt faszinierend, wie robust dieser dünnhäutige, hochsensible Maler für sein Werk einsteht.
Die Ausstellung Edvard Munch, Zauber des Nordens, ist bis zum 22. Januar in der Berlinischen Galerie zu sehen. Und morgen früh in der Sendung Studio 9 können Sie auch ein Gespräch mit der Kuratorin Stefanie Heckmann hören. Und was die Kulturwelt ansonsten noch so beschäftigt, das weiß Ulrike Timm, die sich schon die Feuilletons von morgen angesehen hat.
Der Tagesspiegel hat das Bügeleisen des Grauens im Blick und das geht so. Manche Operninszenierungen laufen lange, sehr lange. In Berlin zum Beispiel gibt es seit fast 20 Jahren einen Don Carlos von Verdi. Gute Stimmen, praktische Inszenierung, nämlich fast nix. Praktisches Bühnenbild, nämlich auch fast nix. Das funktioniert, die Leute kommen gerne, eben seit fast 20 Jahren. vielleicht vor allem zum Hören, was ja nicht das Schlechteste ist. Friedrich Hansen aber hat die Uraltinszenierung jetzt eben nochmal auch angeschaut, nicht nur gelauscht und tja, hören Sie selbst. Er schreibt im Tagesspiegel, der Tiefpunkt ist erreicht, als die Königin ihrer Verzweiflung über das Gefühlschaos am spanischen Hof durch den Griff zum Bügeleisen Ausdruck verleiht, um wenigstens die faltige Tischdecke zu plätten, wenn ihr eigenes Herz schon so zerknittert ist. Der Drache muss sterben. Das klingt ambitionierter, führt uns zur Zeit und ins Schauspielhaus nach Hamburg. Intendantin Karin Bayer bereitet dort mit ihrer Mannschaft 5 schnell aufeinanderfolgende Premieren vor. Antropolis, ein Zyklus über den Ursprung unserer Zivilisation. Entsprechend weit holt man in Hamburg aus. Wir richten den Blick zurück zu den alten Griechen, auf den Beginn der europäischen Zivilisation und stellen die Frage, wo ist wer falsch abgebogen, sagt Karin Bayer der Zeit. Wir erzählen die Geschichte der Urbanisierung und nehmen Theben als exemplarischen Ort. Eine Stadt, die von einer Krise in die nächste stürzt. Das dauert. Und das schlaucht. Ihr Zustand vor der ersten Premiere, zuversichtliche Erschöpfung auf alles gefasst. Nach der letzten, ulkt Karin Bayer, komme sie wahrscheinlich auf allen Vieren daher. Die Zeit lenkt das Gespräch noch weg von Machtmissbrauch und Gewalt in alten Zeiten zu Machtmissbrauch und Gewalt heute und will ihr Interna aus dem heutigen Theaterbetrieb entlocken, aber da muckt Bayer eigentlich angenehmerweise. Sie meide den Theaterbetrieb, wie sie sagt. Man steht zusammen und zerreißt sich die Mäuler über Kollegen. Ich will das nicht hören. Ich finde das unangenehm und klebrig. Man möchte danach sehr lange duschen, aber es klebt immer noch an einem. Frankfurter Allgemeine, Zeit und Taz flanieren durch Berlins einst legendär alternatives Tacheles, von dem aber seit langem nichts mehr zu sehen ist. Heute ist das ein Luxusviertel geworden, mittendrin ein neues Fotohaus. Das will, so die Zeit, das offenste Museum der Stadt sein. Diverser geht's nun wirklich nicht. Aber ob das klappt, wird sich zeigen. Taz und Frankfurter Allgemeine sind skeptisch, ob sich Kunst, Event und Spektakel unter ein Dach bringen lassen. Der Taz scheint es um Kunst nur zweitrangig zu gehen. Schon von der räumlichen Gewichtung her kann man sich fragen, ob es sich nicht viel mehr um einen Gastronomiebetrieb, denn um einen Museumsbetrieb handelt. Ernüchterung nach dem Mythos. So die Taz. Und zu einem anderen Mythos, zum Inbegriff von Made in Germany. Das ist für die Süddeutsche Zeitung der Sandalenhersteller Birkenstock, der jetzt an die Börse geht. In New York. Aus den unmodischen Gesundheitslatschen ist nämlich längst ein Kultschuh geworden, mit dem sich viel Geld verdienen lässt. Die Taz zeigt ausgelatschte Birkenstocks in Originalgröße. Hässlich, klebrig, unsexy. Karin Bayer würde auch hier intuitiv erstmal duschen wollen. Taz-Autorin Anna Holland beschreibt ihre WG, alternativ auch Feminismusgeschichte, die sie komplett auf birkenstockschen Bequemtretern absolvierte. Jetzt aber, wo sogar Barbie Birkenstocks statt High Heels trägt und die Dinger schweineteuer sind, fragt sie, ist das nun der Moment, um von der hip gewordenen Marke Abschied zu nehmen? Wir gucken nochmal auf das riesige Foto mit dem bestimmt schon schweißgetränkten Fußbett und nehmen energisch Abschied auf Latschen.
Ulrike Timm war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht, das wünscht Andrea Gerg.